Anawak. Unsicher fragte er sich, was schiefgelaufen war. Er wäre gern mitgegangen ins Schwimmbad, aber die Stimmung war plötzlich umgekippt. Vielleicht hätte er fragen sollen, bevor er anfing, ihre Schultern zu massieren. Vielleicht hatte er die ganze Sache auch nur von Grund auf falsch eingeschätzt. »Du bist eben ungeschickt in sowas«, dachte er. »Bleib bei deinen Wahlen, blöder Eskimo.« Er ließ sie ziehen und überlegte, Johansson aufzusuchen und mit ihm die Erörterung der Einzellerintelligenz fortzusetzen. Aber irgendwie war ihm plötzlich die Lust daran vergangen. Also beschloss er, nebenan im CIC vorbeizuschauen. Greywolf und Delaware verbrachten dort große Teile ihrer Zeit mit der Beobachtung und Lautauswertung der Delfinstaffeln. Aber im CIC gab es nichts zu sehen als die Übertragungen der Rumpfkameras. Die Monitore zeigten dunkles Wasser. Wenig hatte sich getan, seit die Orcas am Morgen das Schiff umrundet hatten, und die Orcas waren fort, wie es schien. Shankar saß einsam mit einem Paar überdimensionaler Kopfhörer vor dem Monitor, über dessen Oberfläche Zahlenreihen huschten, und lauschte in die Tiefe. Einer der Männer an den Bildschirmen erklärte ihm, Greywolf und Delaware seien im Welldeck, um MK6 gegen MK7 auszutauschen. Also marschierte er den Rampentunnel hinunter und gelangte auf das leere Hangardeck. Es war kalt und zugig dort. Er wollte weitergehen, aber etwas hielt ihn zurück. Obwohl Tageslicht durch die torgroßen Öffnungen der Außenfahrstühle hereindrang, dominierte das fahle, gelbliche Zwielicht der Natriumdampfbeleuchtung die Atmosphäre. Er versuchte, sich vorzustellen, wie die riesige Halle gedrängt vollstand mit Hubschraubern und Harrierjets, Fahrzeugen, Fracht und Ausrüstung, zentimeternah aneinander geparkt, sodass eben genug Platz blieb, um durch eine Tür, ein Fenster oder eine Klappe hineinzuschlüpfen. Wie Jeeps und Gabelstapler laut und ratternd die Rampen hoch und runter fuhren. Wie hunderte emsiger Marines, sobald sich das Fluggerät auf dem Dach befand, hier Waffen und Ausrüstung überprüften, schnell und konzentriert. Wie die ganze gewaltige Maschinerie der Independence ineinandergriff. Absurd, dieser Riesenraum in seiner Leere. Nutzlos. Die Büros zwischen den Spanten unbesetzt. Die gelben Lampen im Stahlträgermuster der hohen, düsteren Decke beleuchteten vornehmlich sich selber. Rohrleitungen entlang der Wände führten ins Nichts. Und überall Warnschilder. Für wen? »Manchmal, wenn es im Fitnessraum eng wird, stellen wir hier noch ein paar Laufbänder mit rein«, hatte Pete gesagt, als sie in Norfolk zusammen durch das Schiff gewandert waren. »Dann wird es erst richtig gemütlich.« Er hatte stirnrunzelnd dagestanden, als suche er nach etwas. Und dann hatte er hinzugefügt, »Ich hasse es, wenn der Hangar so leer ist. Ich hasse diese Verlassenheit von Räumen, die nicht leer sein dürften. Irgendwie hasse ich diese ganze Mission.« Es war das einzige Mal, dass er Peak so erlebt hatte. Der leerste Raum, dachte Anawak, ist immer in einem selber. Ohne Eile ging er quer durch die Halle und trat hinaus auf die Plattform des Backbordaufzugs. Der Lift ragte über die Wellen wie eine großzügig bemessene Sonnenterrasse. Beiderseitig der Toröffnung ruhte er in senkrechten Laufschienen. Zwei große Hubschrauber mit zusammengelegten Rotorblättern fanden auf der über 140 Quadratmeter großen Fläche Platz, um vom Hangardeck hinauf aufs Dach gestemmt zu werden. Anawak kniff die Augen zusammen. Der Wind blies ihn ordentlich durch. Eine starke Böe konnte einen unvermittelt von den Füßen hebeln und über die Kante wehen, und nirgendwo gab es ein Gitter. Stattdessen zogen sich Auffangnetze um den Lift. Ein ganzer Ring solcher Netze umgab das Schiff, damit einen der Sturm oder der Ausstoß von Flugzeugabgasen nicht in die See warf. Riskant war es trotzdem. 10 Meter unter ihm wogte die See. Immer noch herrschten diffuse Sichtverhältnisse, aber der Eispartikelregen hatte aufgehört. Soweit das Auge reichte, war das Wasser marmoriert von streifiger Gischt. Schieferfarbenes, weiß geädertes Meer in stetigem Auf und Ab. Eine Wüste. Wie seltsam. Mehr als die Hälfte seines Lebens war er im gemäßigten Klima der kanadischen Westküste untergekrochen. Jetzt hatte ihn das Schicksal gleich zweimal hintereinander ins Eis verschlagen. Der Wind zerrte an seinen Haaren. Allmählich fühlte er seine Haut taub werden von der Kälte. Er hielt die Hände wie eine Muschel vor seinen Mund und blies seinen warmen Atem hinein. Dann ging er zurück ins Innere. Labor. Johansson hatte Oliviera versprochen, sie zu einem richtigen Hummeressen einzuladen, wenn alles überstanden sei. Dann fischte er mit Hilfe des Spherobot eine Krabbe aus dem Simulator. Der kugelförmige Roboter schwebte, das fast bewegungslose Tier in seiner Greifzange haltend, zurück in die Garage, wo hermetisch verschließbare Boxen mit PVC-Lackierung bereitstanden. Es sah merkwürdig aus, wie der Automat die Krabbe mit augenscheinlichem Ekel von sich weghielt, ins Innere einer der Boxen fallen ließ und sie verschloss. Ein kleiner Roboter, von den Umständen angewidert. Die Box wurde durch eine Schleuse in einen Trockenraum gefahren und mit Per-Essigsäure besprüht, mit Wasser abgewaschen, einem Schwall Natronlauge ausgesetzt und über eine weitere Schleuse aus dem Simulator hinaus befördert. Wie tödlich das Wasser im Tank auch vergiftet sein mochte, die Box war jetzt sauber. »Sind Sie sicher, dass Sie alleine klarkommen?«, fragte Johansson. Er hatte sich zur Telefonkonferenz mit Bormann verabredet, der auf La Palma den Einsatz des Saugrüssels vorbereitete. »Kein Problem.« Oliviera nahm den Behälter mit der Krabbe an sich. »Falls doch, werde ich schreien, in der Hoffnung, dass Sie mir helfen kommen und nicht dieser Affenarsch von Ruben.« Johansson schmunzelte. »Sollten wir da eine Abneigung teilen?« »Ich hab nicht wirklich was gegen Mick«, sagte Oliviera. »Er ist nur so gottverdammt bemüht, den Nobelpreis zu kriegen.«
»Scheint mir auch so.«
»Und Sie?«
»Was soll mit mir sein?«
»Keine Lust auf Lorbeeren? Ein bisschen berühmt werden wir wohl alle, wenn wir das hier überleben.«
»Gegen ein paar Groupies hätte ich nichts einzuwenden. Die Wissenschaft ist trocken genug.«
Oliviera hielt inne.
»Bei der Gelegenheit, wo ist er eigentlich?«
»Wer, Ruben?«
»Ja, er wollte hier sein, wenn ich die DNA-Analyse im Hochsicherheitslabor durchführe.«
»Seien Sie doch froh.«
»Ich bin froh. Ich frage mich trotzdem, wo er sich rumtreibt.«
»Irgendwas Sinnvolles wird er schon tun«, sagte Johansson versöhnlich. »Ich meine, er ist ja kein schlechter Kerl. Er riecht nicht, hat niemanden umgebracht und eine Menge Auszeichnungen im Regal stehen. Wir müssen den Typ nicht mögen, solange er uns weiterbringt.«
»Tut er das? Finden Sie, er hat bis jetzt irgendwas Sinnvolles geleistet?«
»Aber gnädige Frau.«
Johansson breitete die Hände aus.
»Ist es einer guten Idee nicht scheißegal, wer sie hat?«
Oliviera grinste. »Die Lebenslüge der zweiten Garnitur.«
Sie zuckte die Achseln.
»Naja, soll er machen, was er will. Wer weiß, wofür es gut ist.«